Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
5, 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Wieder mal mit meiner Wenigkeit, Christoph Schwertfellner, und heute einem besonderen Gast, Klaus Ortmeier. Hallo Klaus.
Hallo, grüß dich. Hi Schwerti.
Es freut mich sehr.
Es freut mich immer.
Ja, unbedingt, unbedingt. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wir möchten heute grob über das Thema Clinical Reasoning sprechen. Da hast du ja einiges auf dem Kasten. Wir werden uns dem wie üblich auch mit einer kleinen Story oder vielleicht mit mehreren Stories annähern. Aber zuerst würde ich mir wünschen, dass du dich vielleicht kurz vorstellst.
Okay, danke erstmal für die Einladung, sehr lieb, hat mich sehr gefreut. Ich heiße Klaus Ortmeier, bin Physiotherapeut seit 1995 schon und seit 20 Jahren selbstständig hier in Essen, ungefähr 20 Jahre, ein bisschen länger, glaube ich. Bin seit 20 Jahren Referent für manuelle Therapie. Und da hat mich besonders geprägt ein Clinical Reasoning Konzept, du hast gerade angesprochen, das ist so ein bisschen mein Schwerpunktthema, was ich während eines Masterstudiums in Perth in Australien kennengelernt habe. Und es entstammt vor allem Robert Elvey, langjähriger IFOM-Präsident. Und das habe ich praktisch dann mit nach Deutschland transportiert und mit meinem damaligen Kollegen, immer noch heutigen Freund Thorsten Christand unterrichtet als Manual Therapy Education. Habe dann über die Jahre gesehen, dass das Konzept von Peter O'Sullivan weiterentwickelt wurde zu dem, was heute CFT heißt, Cognitive Functional Therapy, und habe dann einen seiner engsten Mitarbeiter 2014, 15, ich vergesse es immer, den Wim Dankertz erstmals eingeladen nach Deutschland und habe gesehen, dass die Veränderungen wirklich fundamental sind, so fundamental, dass ich wirklich mein ganzes Konzept oder unser Konzept nochmal neu überdenken musste. Und mich dann entschieden habe, mich vom Thorsten nochmal zu trennen. Seitdem gibt es SAMT, also ich bin der Gründer von SAMT. Und SAMT ist ein Konzept, was muskuloskeletale Physiotherapie unterrichtet und was ganz stark inspiriert ist von CFT. Wir haben versucht, das Konzept noch ein bisschen zu vereinfachen, ein bisschen mehr eine Essenz draus zu ziehen, es klinisch anwendbarer zu machen, aber es ist ganz klar inspiriert von CFT. Und innerhalb dieser Ausbildung bieten wir auch eine Zertifikatsausbildung MT an. Was ein kleines bisschen frech ist im Prinzip, weil MT sicherlich ein relativ kleiner Bestandteil ist von der ganzen Ausbildung, aber ich denke, das ist völlig legitim. Und im Wesentlichen geht es darum, eine Spezialisierung für Physiotherapeuten anzubieten, die sich für den Bereich muskuloskeletale Physiotherapie interessieren.
Ja, also das
ungefähr 50% meiner Arbeitszeit besteht ungefähr aus Unterrichten. 50% besteht aus praktischer Arbeit hier in der Praxis, wo ich gerade sitze, hier in Essen.
Das ist sehr schön. Ja, unsere Zuhörer können das leider hier nicht sehen. Klaus sitzt hier in einem kleinen Arbeitszimmer mit einigen Büchern hinter sich, einem größeren Kaktus.
Ja, stimmt. Ist auch mein Behandlungsraum hier.
Ah ja, schön, schön. Alles, was man braucht, ist da. Ja, du hast selber gesagt, es ist ein bisschen frech, denn die manuelle Behandlung ist gar nicht so das Hauptaugenmerk immer dieses Konzepts, sondern ja, durchaus auch andere Bestandteile. Also für alle, die jetzt zuhören, wenn euch das CFT-Konzept interessiert, es lohnt sich auf der einen Seite bei der SAMT wirklich mal vorbeizuschauen, wenn ihr einen MT-Schein machen wollt, da lohnt es sich auf jeden Fall, das können wir euch wirklich empfehlen, oder auch einen Essenzkurs mal zu machen. Für einen kurzen Einstieg, wir haben auch schon mal eine Folge speziell über CFT und die Impairments aus diesem Konzept gemacht. Da könnt ihr auch auf die Schnelle mal einsteigen, wenn ihr wollt. Ansonsten würde ich direkt ins Thema einsteigen. Ich habe dich im Vorfeld schon gebeten, dir eine kleine Story zu überlegen. Du hattest gesagt, du hast sogar zwei auf Lager. Deshalb würde ich da chronologisch starten. Du hast damals selbst eine kleine Geschichte erlebt, wo du erstmal Patient warst, die dich inspiriert hat, auch Therapeut zu werden. Magst du davon kurz erzählen?
Ja, du hattest mich ja nach eigenen Schmerzerfahrungen gefragt, und die erste führte mich tatsächlich in den Beruf rein. Und zwar hatte ich mit 16 beim Eishockey die zweite Schulterluxation und musste dann operiert werden. Sache, die heute wahrscheinlich sehr fragwürdig wäre. Durch die Luxation selber ist eine Heel-Sachs-Läsion entstanden. Also im Prinzip eine Einkerbung, eine Impressionsfraktur, könnte man sagen, im Bereich des Humeruskopfes. Und damals dachte man, dass das die Ursache wäre für weitere Luxationen. Und hat deswegen eine Rotationsosteotomie gemacht. Das heißt, den Humeruskopf wirklich einmal so komplett durchtrennt, dann gedreht und wieder verplattet. Und damit die Heel-Sachs-Läsion nicht mehr so einen Pfannenrand artikuliert, das war die Idee dahinter. Zum Glück hat man aber auch eine Kapselstraffung gemacht und Bandstraffung. Das heißt, so gesehen war die OP eigentlich erfolgreich. Die Schulter ist nie wieder luxiert. Aber ein Jahr später, nachdem das Metall entfernt wurde, hat man anscheinend den Axillarisnerv geschädigt. Also mir fehlt jetzt hier vorne der vordere und hintere Delta. Ist nicht ganz so schlimm, kann man mit leben. Also war ein langer, langer Weg. Und innerhalb des langen Weges der Reha, ich habe dreiviertel Jahr ungefähr gebraucht, um wieder den Arm wirklich normal belasten zu können, habe ich auch viel Physiotherapie gekriegt und da auch einiges erlebt. Also die ersten Sitzungen, kann ich mich erinnern, waren extrem lang, weil es war mir schon peinlich, als 16-Jähriger das zu machen, weil ich saß auf dem Hocker und hinter mir stand eine Frau in einem Kittel, drückte so ein bisschen ihren Bauch an meinen Kreuz dran, stand hinter mir und schubste immer meine Arme. Also das war Pendeln wahrscheinlich. Und was wirklich heute lächerlich erscheint, sie pendelte passiv meine Arme in einem Bereich, den ich aktiv schon längst überschritten hatte. Und daraus bestand wirklich die ganze Therapie. Das war alles. Und das war mir nach drei, vier Mal echt zu blöd, da bin ich nicht mehr hingegangen. Und landete da bei einer Kollegin, die war schon deutlich älter, mit über 70, machte aber als einer der ersten in der ganzen Gegend PNF und hat mich wirklich richtig stark da arbeiten lassen. Sehr angefeuert und richtig hart trainiert, mich noch in Gruppen eingeladen, um noch ein bisschen mehr zu tun. Also es war sehr, sehr motivierend und es hat richtig was gebracht. Und die Frau hat mich dann mal irgendwann angesprochen und meinte, ich glaube, das wäre für dich auch ein guter Beruf. Und hat mir dann so das erste Mal diese Flause in den Kopf gesetzt, vielleicht Physiotherapeut zu werden. Ich habe erst was anderes gemacht. Ich habe eine Zeit lang studiert mal in Köln und war aber nicht so richtig happy und habe mich dann wirklich auf die Empfehlung wieder konzentriert von ihr. Und dann habe ich die 93, die Physiotherapieausbildung in Recklinghausen gemacht.
In meinem Geburtsjahr.
Ah, okay.
Wow. Ja, aber.
Meine mich daran zu erinnern, wie damals ein Stern aufging, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen.
Der kam von wem anders. Ja, aber es ist spannend. Also, diesen Einstieg habe ich schon häufiger so ähnlich gehört, also natürlich immer wieder in verschiedenen Varianten, aber es scheint oft diese Patientenperspektive dazu zu führen, dass man den Beruf wahrnimmt und auch als wertvoll wahrnimmt, was ja bei deiner ersten Therapie gar nicht der Fall war. Die fandst du langweilig und eher peinlich. Also
Ja.
es hat dich null motiviert, die hat da halt deine Arme gependelt. Die zweite Therapeutin, die hat es dann geschafft, wirklich Elan aus dir
Ja,
rauszukitzeln, dich zu
unglaublich.
motivieren, dass du dich anstrengst und
Absolut.
es blieb dir so im Gedächtnis, dass du selbst nach diesem kurzen Umweg über ein anderes Studium wirklich in der Physiotherapie gelandet bist.
Ja, und das war, also wie gesagt, ich war damals, ich war, glaube ich, insgesamt ein, zwei Jahre bei ihr. Wir haben uns auch ein bisschen angefreundet. Ich habe privat ihren Garten gemacht und da ein bisschen Geld verdient und so. Und sie war unglaublich motiviert. Die hat ihren Laden noch geschmissen alleine, bis sie, ich glaube, über 80 war.
Wow.
Ja, stand damals schon immer 5, 6 Uhr morgens auf, machte ihr Trainingsprogramm, ging dann halbtags in die Praxis und die hatte extrem viel Elan. Und man muss sagen, manchmal, wenn ich heute so die Basics von CFT versuche, anderen Leuten vorzustellen, da sind nochmal so ganz alte Kollegen bei, dann sagen die manchmal, ey, was ist daran neu? So haben wir doch schon immer gearbeitet. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Das heißt, es gab wirklich auch mal so eine Zeit, wo schon mal patientenzentrierter und dynamischer und anspruchsfordernder gearbeitet wurde, als es dann lange Zeit später mal der Fall war, muss man sagen.
Da gab es wahrscheinlich eher mal einen Rückschritt.
Ja. Also es gab natürlich auch viel Weiterentwicklung, aber es gab dann irgendwann auch mal eine Zeit, wo wir Dinge so sehr verkompliziert haben, auch gerade im Bereich der manuellen Therapie, wo man nicht einfach einen Arm nehmen darf, ihn hochzubringen, weil er potenziell luxiert wegen der Konvex-Konkavregel oder so ein Blödsinn. Ne? Und da haben wir Dinge sehr, sehr kompliziert gehalten, um es vielleicht auch selbst ein bisschen wichtiger zu machen, als es erschien und so weiter. Das ist jedenfalls meine Erklärung. Aber es gab in manchen Dingen auch Rückschritte, ja, das glaube ich schon.
Spannende Entwicklung. Ja, bei dir ging es dann weiter. Du hast den Beruf dann für dich entdeckt. Du bist eingestiegen, hast die Ausbildung in meinem Geburtsjahr, wie wir schon festgestellt haben, gestartet. Das war ja dann nicht das Ende des Wegs. In deiner Vorstellung hast du erwähnt, dass du dann nach Australien gegangen bist. Wie kam es dazu?
Auch im Wesentlichen durch Frust. Irgendwo, es war eine Kombination aus schon Begeisterung, aber auch sehr, sehr viel Frust, weil ich extrem viel gemacht habe an Fortbildung. Also ich war schon Manualtherapeut, habe da auch sehr viel gebrannt eine lange Zeit, weil es die Schwammigkeit aus meiner Ausbildung genommen hat. Es klang alles extrem vermeintlich evidenzbasiert, obwohl ich den Begriff damals noch gar nicht kannte. Also sagen wir, es klang wissenschaftlicher, irgendwie wertiger und sehr spannend irgendwie. Und es war ja auch spannend, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mich die Erfolge nicht mehr erhofft hat. Also ich konnte einigen Leuten sehr gut helfen und vielen aber auch gar nicht. Und ich konnte nicht verstehen, warum. Das hat mich dann frustriert und habe mich dann mit anderen Konzepten beschäftigt, vor allem eine ganze Zeit lang intensiv mit den tschechischen Konzepten von Janda und Levit und so weiter, die ein bisschen mehr das Muskelsystem auf dem Schirm hatten. Hat mich aber auch null weitergebracht, wenn ich ehrlich bin. Und dann bin ich dann wirklich aus dieser Kombination, irgendwo ist noch Begeisterung, da aber auch viel Frust in Perth gelandet, habe da dieses Masterstudium gemacht.
Viele Umwege, viel
Ja,
Suchen.
ja.
Du warst
Viel
immer
suchen auf jeden Fall.
getrieben.
Ja, viel suchen, ja.
Ja.
Das stimmt. Und das war ein sehr hartes Jahr, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, was Clinical Reasoning ist. Ich hatte null Ahnung, was evidenzbasierte Therapie ist. Und damals war es. Vielleicht war ich auch besonders unkritisch, aber eigentlich wirklich so, man bildet sich dann seine Meinung auf der Grundlage von Fachbüchern, Textbüchern und vor allem auch in meinem Fall, weil ich viel Fortbildung besucht hatte, auf der Meinung von den Leuten, die da vorne standen, die ich eigentlich im Wesentlichen nur kopiert hatte. Ja. Und das wurde mir dann da sehr schmerzhaft bewusst und ich hatte das Gefühl, alles das, was ich gelernt hatte, ist auf Deutsch gesagt ein Scheißdreck wert und das war. Ja, gerade das erste Semester, da wurde ich doch sehr, sehr, oder wurden wir sehr klein gehauen im Prinzip. Die Schlaueren von uns, da gehörte ich leider nicht zu, die haben das recht schnell kapiert und waren sehr schnell offen. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um wirklich mein Gepäck, was ich schon mitgebracht hatte an Wissen, irgendwann aufzugeben und mich nochmal neu zu öffnen. Das ist ja auch ein Prozess.
Glaube, da sprichst du ganz vielen Kolleginnen und Kollegen wirklich aus dem Herzen.
Ja,
Also
ja.
mir definitiv auch. Ich kenne diesen Moment oder Moment ist viel zu kurz gesagt, diese Zeit sehr gut. Man hat diese tollen Therapeuten vor sich, die Fortbildungen geben, die unglaubliche Heilungserfolge berichten können, die möchte man kopieren. Das möchte man ja auch. Also ich bin definitiv mit der Motivation reingegangen, das möchte ich auch können. Ich möchte auch den Leuten so toll helfen können. Ich möchte dieser Heiler sein, den die Leute bewundern, schon fast. Und dann kommt da jemand an und haut es kurz und klein. Und damit trifft er einen ja auch persönlich. Also, dass das nicht leicht loszulassen ist, das ist total verständlich und total menschlich. Und ein Prozess, den viele durchmachen müssen. Also.
Absolut, ja. Und das ist ja auch eine Perspektive, die Patienten ja teilweise auch haben. Sie haben vorher vielleicht von Arzt zu Therapeut A das gehört, wir erzählen ihnen jetzt eine andere, oder wollen ihnen eine andere Meinung erzählen. Dasselbe Problem kennen die auch, deswegen ist es für uns ja auch eine gute Erfahrung.
Ja, definitiv. Ja, es lässt sich auf die Situation eins zu eins übertragen. Diese Unsicherheit und diese auch kognitive Dissonanz, die dann entsteht. Also dieser Widerspruch aus dem eigenen Denken und dem, was jetzt von außen kommt, der ist total unangenehm.
Ja, und es erfordert eben oft, bevor du neue Sachen wirklich aufnimmst, dass du die alten Sachen bereit bist, dann auch über Bord zu schmeißen. Das ist nicht immer einfach, ne?
Gerade wenn man sich so identifiziert damit, wie wir es mit unserem Beruf tun. Also mit allen Berufen, aber ich möchte schon behaupten, Physiotherapeut ist ein Beruf, der das ganz besonders auch mit sich bringt, dass man sich identifiziert damit.
Das ist nicht immer gut.
Das kann sein, ja. Das
Ja,
kann
also die
sein.
Motivation ist bestimmt gut, aber sich wirklich damit zu identifizieren, das kann ein Problem werden. Und ich kenne das selbst sehr gut. Also mich hat das nachher auch noch begleitet. Also ich weiß noch, mein erster CFT-Kurs, den ich für den WIM organisiert habe, er hat nachher gesagt, ey, du warst der härteste Teilnehmer, weil ich mich so wehrhaft gewehrt habe, das Neue so zu akzeptieren. Obwohl ich dachte, ich bin schon nah dran und ich habe ihnen dafür einen Vorwurf gemacht, Mann, du hast mein ganzes Leben ruiniert. Und das war auch erstmal da ging es sehr zur Sache auf dem Kurs. Wir haben viel hart diskutiert so.
Da ging es rund. Ja,
Ja.
da möchte ich eintauchen. Also nimm uns dahin mal mit. Also sei es der Kurs bei Wim oder in Perth, was waren denn die Punkte? Du hast gesagt, das Clinical Reasoning zum Beispiel war ein Begriff, den kanntest du gar nicht. Plötzlich kommen die mit sowas an. An welchem Punkt standest du und wo musstest du plötzlich hin?
Ja, da fällt mir auch eine ganz lustige Geschichte ein von meinem allerersten Patienten, den ich in Australien hatte. Und wir mussten während des ganzen Studiums, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Woche in Kliniken arbeiten. Und in diesen Clinical Placements waren extra Supervisor engagiert von der Uni. Die wurden sehr gut bezahlt und waren nur für uns postgraduierte Studenten da. Das heißt, das war schon mal ein echter Service. Das heißt, immer wenn du einen neuen Patienten hast, war einer neben dir. Und der Ablauf war so, du machst deine Anamnese, stellst dich vor und so weiter. Das Studium muss kurz erklärt werden. Der Supervisor ist die ganze Zeit dabei, du machst deine Anamnese. Das konnte schon mal gut eine halbe Stunde dauern oder länger. Dann gehst du mit dem Supervisor wieder raus und diskutierst die Ergebnisse, baust den Plan für eine körperliche Untersuchung zusammen, gehst wieder rein, machst die Untersuchung, gehst wieder raus aus dem Raum mit dem Supervisor, diskutierst die Ergebnisse, gehst nochmal rein, machst eine Aufklärung, Probehandlung und so weiter. Der ganze Ablauf konnte schon mal 2 Stunden dauern und war sehr unangenehm, weil man sich für alles, was man denkt, fragt, sagt, kommuniziert, rechtfertigen muss. Aber das ist ein extrem gutes Training. Und mein allererster Patient, den ich hatte, war so ein bisschen so ein Ossi, wie man sich den vorstellt, so lange Haare, Bart, sehr laidback, so ein Surfer-Typ so ein bisschen, war etwas älter als ich, also so damals um Anfang 30 oder sowas. Und hatte völlig chronische Rückenschmerzen. So schlimm, dass er auch nicht mehr arbeiten konnte und so. Ne? Und habe ich ihn gefragt, was machst du so, jetzt wo du kaum was machen kannst? Ja, ich sitze den ganzen Tag auf der Terrasse und trinke Bier und kiffe und schieße Kängurus.
Echt, oder?
Ja, ohne Scheiß. Und da habe ich ihn gefragt, warum schießt du Kängurus? Isst du die oder was? Da guckt er mich an und sagt, du bist du völlig bescheuert? Das ist Abfall, Mann. Ich esse doch keine Kängurus. Und ja, auf jeden Fall hatte der völlig chronische Rückenschmerzen. Es gab keinen Tag, wo er schmerzfrei war und keiner wusste, was man mit ihm machen sollte. Und er war schon bei 1000 Ärzten und Therapeuten. Und mein Ganzes, ich habe ihn dann untersucht und das ging ziemlich schnell, weil es war mein erster Patient. Ich hatte vom Clinical Reasoning keine große Ahnung. Und der Supervisor hat mich dann gefragt: Und was glaubst du, was hat der Bursche? Und da habe ich gesagt: Ja, der hat ein klemmendes Segment bei L5. Und ihm fiel erstmal dem Supervisor die Kinnlade runter und meinte, das ist aber ziemlich wenig, oder? Meine ich, wieso? Ja, so, das ist alles, was der hat? Meine ich, ja, im Wesentlichen schon. Und da hat er gesagt, ja, aber der war bei so vielen Therapeuten, der ist auch zigmal mobilisiert worden. Also, warum bist du ja so sicher, dass es das ist und warum ist er nicht besser geworden durch die vielen Kollegen vor dir? Und ich dann ganz keck gesagt, ja, wahrscheinlich waren die zu blöd zu erkennen, dass er auch noch eine SIG-Blockierung hat. Das Ilium ist nach dorsal rotiert, dadurch sein Bizeps femoris verspannt, das Fibulaköpfchen hängt fest. Man muss die ganze Kette wieder in Ordnung bringen und so weiter und so weiter. Ihr kennt solche Theorien, ne? Also das war mein Stand und dem fiel die Kinnlade runter. Klar kannte er das auch, aber dass jemand mit so altbackenen Vorstellungen ankam, war vielleicht auch nicht mehr so alltäglich.
Der wusste gar
Dann.
nicht, wie er reagieren soll.
Ja, genau. Aber was auch ganz witzig ist, er hatte nachher einen anderen Supervisor. Und der hat mich dann irgendwann davon überzeugt. Damals war das noch so ein Pendel. Entweder ist was eher biomechanisch ein Problem oder es ist dann eben vielleicht eher psychosozial. Und in dem Fall waren sich eigentlich, der Junge ist eher psychosozial und der braucht einfach eine allgemeine Reha. Das heißt, kurze Aufklärung: Dein Schmerz ist nicht, ist zwar echt, aber du hast keinen Körperschaden. Ihr kennt das, Explain Pain-mäßig, bla bla. Dann wurde er aufs Bike gesetzt und sollte einfach wieder trainieren. Ergebnis war nicht gut. Erstaunlicherweise.
Seltsam.
Ist auch schon lange her. Das ist ja schon auch über 20 Jahre her.
Ja klar, ja klar. Also da wurden die Leute halt in eine Schublade gesteckt, hier oder da, und dann mach.
Da war so psychosozial so eine gängige Klassifizierung, kann man sagen. Und dann kamen die in diese Schublade rein, so Aufklärung und Reha. Sehr pauschal. Und die Ergebnisse davon kennen wir heute auch, ne?
Die sind halt auch nicht gut.
Nein, das ist überhaupt nicht gut, nein. Das ist richtig.
kein Deut besser als andere rein biomechanische Herangehensweisen plus Stempel obendrauf. Ja.
Das
Das ist
stimmt.
das Stichwort Stempel. Du hattest mir ja im Vorfeld noch eine zweite Story erzählt.
Ja, eine zweite Schmerzerfahrung, ganz genau, das ist gar nicht so lange her, 3,5 Jahre, und da habe ich mir nach einer Fußverletzung habe ich ein CRPS, ein Complex Regional Pain Syndrom entwickelt, was natürlich wirklich der totale Albtraum ist. Und vor allem Stempel, du hast gerade schon gesagt, als sich die Symptome so langsam aufbaut mit Parästhesien und klaren neuropathischen Schmerzen, war das mein erster Gedanke, aber ich dachte, das kann überhaupt gar nicht sein. Und ich wollte auf keinen Fall diesen Stempel haben. Denn diese Erkrankung ist immer noch völlig stigmatisiert. Und ich muss zugeben, bei mir auch. Also in meinem Kopf war auch ganz klar die Meinung, eigentlich kriegen das nur Idioten. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, als ich als Praktikant in Deutschland in Krankenhäusern arbeitete, gerade in der Chirurgie, dass Chefärzte schon mal gern gesagt haben, bei einer distalen Radiusfraktur, gerade bei manchen jungen Männern hat man ein Auge auf den, das könnte so ein Kandidat für einen Sudeck sein. Also es herrscht immer noch so die Meinung, es gibt ein bestimmtes so ein psychologisches Profil für Leute, die sowas eher entwickeln. Und Studienlage sagt tatsächlich, nein, das gibt es nicht, das kann wirklich jeden erwischen. Es gibt eine deutsche Selbsthilfegruppe für CRPS und die haben so den Überbegriff, CRPS geht jeden an, weil es jeder kriegen kann. Und da scheint was dran zu sein. Also das Stigma ist anscheinend doch ein bisschen ungerechtfertigt. Wie so
Ja.
oft.
Das sollte man hier nochmal betonen. Ich kenne das von anderen Krankheitsbildern genauso. Ein Stichwort dafür wäre Fibromyalgie. Also es wird immer wieder, und es kommt ja auch bei mir hoch, dass man denkt, ja, es gäbe da bestimmte psychologische Voraussetzungen, die die Leute mitbringen, die solche Krankheitsbilder entwickeln. Und das sei hier nochmal betont, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Absolut jeder kann ein CRPS entwickeln. Gut, das wissen wir nicht ganz genau, aber es scheint alle psychologischen Profile, sämtliche Personengruppen in ähnlicher Verteilung zu treffen. Das sollte man hier wirklich nochmal betonen. Ja, es ist natürlich spannend, dass es dich als alteingesessenen Experten, auch mit solchen Krankheitsbildern, dass es auch dich getroffen hat und du selber erstmal damit klarkommen musstest, beziehungsweise lernen musstest, dass es das ist. Wie läuft das ab? Wie war der Prozess dahin? Der Clinical Reasoning Prozess vielleicht.
Ich würde mich sicherlich nicht als Experten für CRPS in dem Fall bezeichnen, aber ich hatte nach einem vermeintlichen Bagatelltrauma am Fuß und eben die gerade beschriebenen Symptome, Parästhesien und klaren neuropathischen Schmerzen. Was interessant waren, die hielten sich wirklich ganz lehrbuchmäßig exakt in einem bestimmten Bereich vom Nervus saphenus auf, das heißt wirklich ein peripherer Hautnerv. Und das fand ich sehr interessant und das sprach auch in meinem Clinical Reasoning-Rahmen völlig gegen CRPS, was normalerweise auch schon recht schnell generalisiert ist. Aber das hielt sich exakt bilderbuchmäßig an Grenzen. Deswegen dachte ich, es ist echt irgendwie eine Verletzung vom peripheren Nerv. Und deswegen haben meine ersten Arztbesuche auch eine halbe bis eine Stunde gedauert, weil ich so hartnäckig argumentiert habe. Also das waren meistens dann recht schnell ihre Hypothesen, CRPS oder Sudeck. Und mir fielen viele gute Gründe dagegen ein. Und das haben die auch gemerkt. Dann wurde dann hart diskutiert. Deswegen hat es dann oft eine halbe bis eine Stunde gedauert mit dem Ergebnis, wir kommen nicht weiter. Und ich war bei mehreren Ärzten und ich habe die Basis oder die Standardmedikation gekriegt. Opiate haben absolut nichts gebracht. Und bei der Gelegenheit, ich war sehr überrascht von den Nebenwirkungen. Ich hatte noch nie Opiate genommen und halte mich für jemand, der nicht irgendwie anfällig für Nebenwirkungen groß von Medikamenten oder sonst irgendwas. Aber ich fühlte mich extrem bedröhnt. Noch schlimmer waren die Neuroleptika. Lyrika habe ich gekriegt und so weiter, Pregabalin und diese Sachen. Und da fand ich Nebenwirkungen wirklich extrem unangenehm. Und sie haben überhaupt nichts gebracht. Die haben den Schmerz in keinster Weise verändert. Das war schon mal sehr frustrierend eigentlich. Und irgendwann bin ich an einen Schmerzarzt geraten, weil die Situation wirklich immer schlimmer war. Ich hatte konstante Schmerzen, die nicht mehr zu ertragen waren. Und bei meinem zweiten Besuch hat er gesagt, so, ich schicke sie jetzt ins Krankenhaus, sie haben die Sachen nicht mehr unter Kontrolle. Und dann sagte ich, ich muss auch nur ihre Frau angucken, da sehe ich auch an, wie gestresst sie ist. Sie schaffen das nicht mehr, sie müssen jetzt in die Klinik. Und da war ich eigentlich auch ganz dankbar. Und mein Zustand war zu der Zeit, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, den Schmerz, zum Glück. So, was ich Frauen sagen, auch an den Schmerzen, die sie bei der Geburt hatten, zum Beispiel, sagen Mütter oft, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das geht mir dabei so, aber ich kann mich an Momente erinnern. Und das war zu der Zeit, bevor ich in die Klinik kam, besonders ätzend. Ich konnte nicht mehr schlafen vor Schmerz. Ich habe nichts gefunden, was Linderung bringt. Und ich konnte maximal mal 2, 3, 4 Minuten an der Position sein und wälzte mich rum. Das war unerträglich. Das Einzige, was so einen Hauch von Linderung brachte, war kaltes Wasser übers Bein duschen. Das heißt, ich hing fast die ganze Nacht auf der Dusche rum, habe da mein Bein abgebraust. Und wenn man dann fast eine Woche nicht mehr gepennt hat, dann merkt man, man kann nicht mehr. Da kommen so wirklich so elementare Gedanken auf, das ist nicht mehr lebenswert, das hält man einfach nicht mehr aus. So, ne? Das war schon sehr, sehr frustrierend. Ja, und im Krankenhaus ging es so weiter, dass sie auch sagten, es ist nicht so ein richtig klares CRPS. Naja, irgendwann aber war ich bald beim Neurologen gelandet. Ich hatte viele Ärzte auch in dieser Klinik gesehen. Und der sagte irgendwann, es ist eins. Ich habe meine üblichen Argumente angeführt. Da hat er gesagt, stellen Sie sich mal vor den Spiegel, gucken Sie mal. Und dann kam auf einmal das ganze Bild, es war violett, es war dick und dann habe ich es akzeptiert. Und das ist die interessante Erfahrung vielleicht. Ab dem Schritt konnte ich anfangen zu arbeiten, dann wurde es besser. Also wenn man einmal wirklich die Sachen vielleicht so angenommen hat, wie sie sind, dann wird es wirklich einen Riesenschritt besser. Das ist übrigens auch eine ganz schöne Definition, die ich mal irgendwo gelesen hatte, der Unterschied zwischen Schmerz und Leiden. Schmerz ist was, was man in seinem Leben nicht vermeiden kann. Also keiner geht durchs Leben, ohne jemals körperlichen oder seelischen Schmerz erfahren zu haben. Aber Leiden beginnt eigentlich erst, wenn man das nicht akzeptiert. Wenn man meint, das darf so, wie es gerade ist, nicht sein. Das ist nicht zu akzeptieren. Dann fängt man wirklich an zu leiden. Und der Moment, wo ich akzeptiert habe, okay, das ist ein CRPS, dann hat sich das war ein notwendiger Türöffner, überhaupt irgendwie sich dem Weg zu nähern und die Schritte in die Hand zu nehmen und so weiter.
Wow. Das finde ich total spannend. Das werde
Aber
ich
es ist
auch
auch spannend.
direkt für mich so abspeichern. Die Grenze zwischen Schmerz und Leiden, die für dich wirklich da verläuft, wo du akzeptierst oder eben nicht akzeptierst, wo du sagst, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein.
Ja.
Da beginnt wirklich das Leiden und
Ganz genau.
du konntest es hier eindrücklich schildern, wie sehr du gelitten hast. Also fast eine Woche nicht schlafen. Also ich weiß nicht, wie es mir gehen wird, aber ganz sicher nicht gut. Und ich kann mir auch vorstellen, wie dann irgendwann Gedanken aussehen, die man kriegt.
Ja. Das ist
Also.
überraschend. Ich halte mich eigentlich für einen positiven Menschen, aber wenn die Situation so verzweifelt ist, ich habe mal gelesen, CRPS kann man sich vorstellen wie Amputation ohne Narkose. Jetzt weiß ich nicht, wie eine Amputation ohne Narkose ist, aber ich wusste nicht, dass man solche Schmerzen haben kann, auf jeden Fall. Das war schon recht übel. Und im Krankenhaus wurde dann auch einiges noch an Medikamenten probiert. Das hat aber alles absolut nichts gebracht. Und dann kam ein Segen. Das Einzige, was richtig was gebracht hat, war Cortison. Denn man weiß heute, Entzündungsprozesse auch auf kortikaler Ebene spielen schon sehr, sehr früh eine Rolle bei CRPS. Und die haben mir dann kurzfristig super hoch Cortison gegeben, 200 Milligramm. Das ist wirklich richtig viel. Ich hatte zwar so einen roten Kopf, aber die Schmerzen waren erstmal also sowas von drastisch besser. Ich konnte schlafen und sowas, also hätte die Welt umarmen können. Das war wirklich gut.
Dann endlich mal das Erlebnis, dass es irgendetwas gibt, was hilft.
Absolut,
Ja.
das war so wirklich richtig spitze. Und was noch interessant war, Spiegeltherapie war richtig, richtig gut. Also das war ich selbst überrascht als Betroffener, wie unglaublich gut das funktioniert, wie gut man sein Gehirn dann veräppeln kann. Und ich war völlig begeistert von dem Physiotherapeuten, den ich hatte da in der Klinik. Nicht nur, weil er einfach, der war kompetent. Aber es hat einfach gut getan, Leute zu haben, die eine bestimmte Empathie haben. Damit meine ich nicht, auch du armer Kerl, ich habe Mitleid oder sowas, sondern einfach nur, der einfühlsam war, der wusste, wann ich genug hatte, der Bock hatte, auch ein bisschen zu motivieren und sowas, der Spaß an seiner Arbeit hatte. Das macht unheimlich viel. Also man merkt als Betroffener wirklich sehr stark, macht einer Schema F oder ist jemand wirklich mit dem Herzen bei der Sache und man kann gut zusammenarbeiten. Das macht einen unglaublichen Unterschied, wenn man betroffen ist. Und ich glaube, die Empathie haben wahrscheinlich alle, oder dieses Gespür haben wahrscheinlich alle Patienten.
Also ein großes Lob an diesen Kollegen.
Ah, absolut,
Das,
absolut, ja.
ja. Ja, wir können echt was bewirken. Also
Ja.
an all diejenigen, die vorhin mitgefühlt haben bei deinem Frust, fühlt auch damit, wir alle können echt was bewegen. Also
Ja.
wir können im Leben eines Menschen und vieler Menschen wirklich einen Unterschied machen, wenn wir auch mit dieser Einstellung rangehen und wirklich bereit sind, mitzufühlen. Und für den einzelnen Patienten, für die einzelne Patientin da zu sein, zuzuhören und wirklich auf die aktuelle Situation einzugehen. Das halte ich für essentiell dahingehend.
Absolut. Das ist auch die Voraussetzung, das würde ich so fett unterstreichen. Das hast du auch sehr schön gesagt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du mal wirklich siehst, muss ich es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen? Ist das ein Kerl, der braucht heute mal auch vielleicht echt einen Arschtritt oder sowas? Ne? Den muss ich heute vielleicht mal ein bisschen härter angehen oder sowas. Das ist wirklich notwendig und das ist die Voraussetzung dafür.
Ja, im Grunde passiert da jedes Mal eine Art Clinical Reasoning. Also vielleicht nicht in der absoluten Grunddefinition, aber ja doch auch. Es verändert sich ja. Also manche Dinge kann ich auch erst im Verlauf einer Therapie sehen und kann ich nur tagesaktuell sehen. Also das ist ja heute das Thema, das wir zumindest vorangekündigt haben, Clinical Reasoning. Wenn du jetzt einen Patienten vor dir hast, der beispielsweise mit einem, wie bei dir, schwierig einzuordnenden Krankheitsbild kommt, dann ist es ja auch unsere Aufgabe, erstmal zu gucken, okay, was steckt da dahinter? Wo ist denn unser Ansatzpunkt? Das ist dieses klinische Denken, Clinical Reasoning eben. Ist nicht optimal übersetzt, aber es denke ich, kommt ungefähr hin. Wo ist dein Ansatzpunkt? Wenn jetzt jemand wie du vor dir steht, der hat eine ganz klare Meinung, dieses Krankheitsbild kann ich nicht haben oder dieses muss es sein, du versuchst dir ja ein eigenes Bild zu machen. Wie machst du das?
Das Entscheidende ist natürlich, die Geschichte zu erfassen. Und die Gedanken, die dann aufkommen, sind natürlich in erster Linie, also eine meiner Basisideen ist, ich möchte, Bio steht an erster Stelle, gerne als Körperliche erfassen. Also wenn wir gerade in dem Bereich des Gesprächs sind, wo ich höre, was für Symptome da sind, dann möchte ich ziemlich schnell erfassen, ist das was, woraus ich schlau werde? Spricht das dafür, dass körperlich vielleicht echt ein Schaden vorliegt, dass es wirklich was Spezifisches ist? Ist das für mich noch indiziert? Ist das was, was vielleicht echt spooky ist, was Richtung Red Flag geht und so weiter? Und ansonsten meine Strategien eben rauszukriegen, was sind Antreiber, wie lindert er das? Wie kann ich aus der Geschichte schlau werden? Kriege ich irgendwie ein bisschen Griff an die Geschichte? Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen ab. Gehoben, aber meine innere Haltung, ich nenne das immer so ein bisschen den Adlerblick. Adler, das ist kein Witz, die haben die Fähigkeit, die können so hoch fliegen, dass sie die Erdkrümmung sehen, aber können gleichzeitig noch so, und nicht gleichzeitig, aber können auch so fokussieren, dass sie noch in der Höhe eine Maus unten erkennen können. Und dieses Spiel brauchen wir auch so ein bisschen. Das heißt, man braucht wie beim Sport einen peripheren Blick, dass man wirklich so mit allen Sinnen zuhört und ab und zu muss man wieder fokussieren und dann aufs Detail eingehen können. Damit muss man ein bisschen spielen, glaube ich.
Diese Grundhaltung, die ich selber bei Wim Dankertz bei euch ja kennengelernt habe, das ist deine Grundvoraussetzung für den Einstieg. Also der Adlerblick wirklich von oben. Erzähl mir deine Geschichte. Das ist, was Peter O'Sullivan nutzt, was du in dieser Form nutzt, was auch ich in der Anamnese nutze, um erstmal das Gesamtbild oder einen Einblick in das Gesamtbild zu kriegen. Und dann zu fokussieren auf die Maus, auf die einzelnen Details, die du haben willst.
Das
Also
stimmt.
zuerst Bio, ist es etwas, woraus du schlau wirst, so hast du es genannt. Also könnte ein Schaden vorliegen, ein körperlicher oder sogar ein Red Flag, die jemand anders sich ansehen sollte. Und dann hast du den Begriff Treiber genannt.
Ich würde gar nicht mal, also bei meiner persönlichen Hierarchie habe ich das ganz gerne vorne stehen, aber wenn jetzt ein Patient ankommt und sagt als allererstes, Wissen Sie, ich habe eigentlich den Eindruck, das hat alles was damit zu tun, irgendwie, seitdem ich in Rente bin, habe ich erst Rücken gehabt, dann dies und das und sowas. Dann würde ich jetzt nicht direkt mit Bio anfangen. Wenn er die Tür öffnet, würde ich auch da bleiben. Ne, dann würde ich fragen, das ist interessant, wie kommen Sie darauf? Was hat sich verändert? Haben Sie selbst Erklärungen für, wie hat sich Ihr Leben verändert durch die Rente und so weiter? Und dann zum Bio gehen. Mir ist insgesamt das Bio in meinem Reasoning aber sehr, sehr wichtig. Also ich möchte erstmal schon eine Idee oder schnell eine Idee haben, womit habe ich es zu tun? Spezifisch, nicht spezifisch, Red Flag, das möchte ich schnell wissen. Aber wenn ein Patient mit einem anderen Thema anfängt, lasse ich ihn auf jeden Fall dabei.
Du lässt ihn das Gespräch führen.
Ja, eigentlich schon. Wenn nachher vielleicht ein bisschen direktiver werden, aber ich lasse ihn das öffnen. Übrigens weiß ich von Wim, dass er selber und teilweise oder die in ihrem Pain-Aid-Kreis, also auch Peter O'Sullivan, häufig auch schon mal mit einer konkreten Frage anfangen, nämlich damit, was ist die Zielsetzung vom Patienten in dieser Sitzung? Was möchte er konkret mitnehmen? Also nicht, warum bist du hier, sondern viel präziser, was möchtest du hier heute mitnehmen? Was möchtest du hier heute erreichen? Ist auch nicht uninteressant.
Bin ich spannend.
Absolut.
Finde ich
Absolut.
spannend.
Ich stelle
Also,
die Frage auch nicht zwingend am Anfang, aber irgendwann stelle ich sie auch. Und es ist oft überraschend, manchmal ist es sehr überraschend für uns, wie unglaublich klar die Vorstellung ist. Oft ist es wirklich so, ich möchte das verstehen, was ich habe, oder ich möchte, dass du mir zeigst, was ich selber machen kann oder sowas. Wir behaupten ja oft, unsere Patienten sind passiv und wollen massiert werden oder sowas. Stimmt überhaupt nicht. Meistens wollen die wirklich sehr viel mehr Autonomie über ihr Problem haben, mehr viel Verständnis und so weiter.
Das sollte sich jeder aufschreiben, der hier heute zuhört. Also wenn du das gerade hörst, diese Frage lohnt sich echt zu stellen. Was möchtest du heute mitnehmen? Das werde ich direkt nächste Woche testen. Also finde ich richtig klasse. Für mich gibt es im Grunde nichts Besseres. Es gibt ja diese Menschen, die in die Therapie kommen und auch mit einer Erwartung ankommen für die heutige Sitzung. Also passiert mir gerne bei der letzten Sitzung, dass nochmal jemand ankommt, hey, wir haben ja dieses Hausaufgabenprogramm erarbeitet. Das würde ich heute gerne nochmal wiederholen.
Sehr schön. Das
Das ist
klingt
der
gut.
Hammer.
Ja. Und wenn du,
Das.
dann weißt du, du hast auch eine Menge richtig gemacht.
Ja,
Ja,
also
das ist schön.
es
Das ist
ist
gut.
ein klasse Feedback, wenn das kommt. Es kommt bei weitem nicht immer, aber das kann ich ja in die Hand nehmen. Also das sollten wir uns bewusst machen. Wir können damit ja wirklich dahin kommen. Und da kommen wir auch genau in diese Situation, die du vorhin beschrieben hast, in der Klinik mit dem Therapeuten, bei dem du dich so gut aufgehoben gefühlt hast. Er hat es geschafft, zu erfassen, was für dich wichtig ist, was dich voranbringt. Und was wäre geschickter, um das zu erfassen, als zu fragen? Nicht nur in der ersten Einheit. Wir haben jetzt immer wieder Praktikantinnen, Praktikanten in der Praxis, die stellen mir gerne die Frage, wie kriegst du denn das Ziel der Patienten raus? Das ist echt eine gute Frage, denn ich mache selber die Erfahrung, ich kann schon mal anfangs nach einem Ziel fragen und ich kriege dann auch immer wieder mal ein gutes, ein umsetzbares Ziel hin. Aber das verändert sich. Das kann auch tagesaktuell ganz anders aussehen. Und es ergibt sich manches daraus. Und diese Frage, was möchtest du hier heute mitnehmen, die finde ich richtig gut und wirklich sehr, sehr gut nutzbar, auch im Sinne eines Clinical Reasoning, aber generell um eine zielgerichtete und vor allem patientenzentrierte Therapie aufzuziehen.
Absolut. Und das kann sich ja nachher, eigentlich sollte die Frage auch fortlaufend sein. Und ich glaube, was du gerade von deinen Patienten erzählt hast, wenn die mit solchen Fragen ankommen, haben die das auch schon verinnerlicht. Also oft ist es dann so, wenn Patienten verstehen, dass die Frage ist auch beim nächsten Mal relevant, dass sie ankommen, komm, ich zeige dir nochmal die Übung vom letzten Mal, mache ich die richtig oder nicht? Oder manchmal erlebe ich zur letzten Sitzung, dass sie sagen, ich will auch gar nichts, dass sie was an mir machen, neue Übungen gezeigt kriegen, ich habe noch ein paar Fragen. Ne? Also ich möchte jetzt nochmal mitnehmen, kann das wiederkommen? Wenn ja, wie verhalte ich mich, was soll ich machen und so weiter. Ne? Also dann weiß man wirklich, das ist richtig gut. Das ist, dann fährt man so auf einer Schiene. Ne? Dann ist man praktisch der fachliche Berater für ein erfasstes Problem. Die Leute können dann dahin steuern, das ist der Weg, da habe ich noch Bedenken, das sind meine Ziele. So soll es eigentlich sein.
Da geht's hin. Ja, so ist es. So ist es. Das finde ich richtig klasse. Also, da nehme ich heute echt was mit. Das freut mich total. Das ist immer wieder schön, dass wir das hier schaffen. Also danke auch dafür und danke, dass du da bist. Ich habe noch einen Begriff vorhin aufgeschnappt, den möchte ich, damit wir zumindest das Thema Clinical Reasoning in einer gewissen Richtung auch mit nochmal drin haben. Du hast den Begriff Treiber genannt. Also du hast vorher nochmal klargestellt, dass es nicht entscheidend ist für dich, mit dem Bio zu starten oder mit einem anderen Bereich, sondern dass das ruhig von der betroffenen Person aus kommen kann. Aber du hast es schon unterschieden. Zuerst die biologischen Faktoren, die möglicherweise da sind, dann aber eben auch sogenannte Schmerztreiber. Was verstehst du darunter?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und für mich ist das einer der elementarsten Probleme und Gedanken und Fragestellungen überhaupt in unserer Profession. Denn ich glaube, Physiotherapeuten werden grundsätzlich immer noch so ausgebildet, dass sie kochbuchmäßig lernen, bei welcher Diagnose ist was zu tun. Und das Studiendesign sieht meistens auch so aus. Was hilft beim Prolaps? Was hilft bei Rotator Cuff Related Shoulder Pain oder sonst irgendwas? Das heißt, dass die irrige Annahme immer noch vorherrscht, eine Benennung der schmerzhaften Struktur und die Beschreibung der Strukturschädigung, sprich Diagnose, könnte uns als Physiotherapeuten sagen, was wir zu tun haben. Das funktioniert nicht. Deswegen ist auch das Ergebnis eigentlich immer gleich. Es gibt ein paar Hinweise für Mobilisation, für Kräftigung, für Aufklärung, für Reha und so weiter. Und kaum eine Sache ist der anderen überlegen, weil diese Therapieformen zu standardisiert verabreicht werden, meistens auf der Grundlage von Diagnosen. Das funktioniert einfach nicht. Ein Bandscheibenvorfall kann sich als Bewegungseinschränkung darstellen, genauso gut aber als Kontrollstörung oder als Dekonditionierung oder sonst irgendwas. Und das meine ich mit Antreiber. Das heißt, wir brauchen eine Diagnose, die benennen sollte, das ist die Struktur, die wehtut. Das ist vielleicht durch einen Strukturschaden entstanden, dann nennen wir es in der Regel spezifisch. Oder es ist einfach nur, was weiß ich, überlastet oder sonst irgendwas. Das ist eher nicht spezifisch. Aber dann müssen wir auch eine Idee haben, wodurch wird der Schmerz aufrechterhalten. Und dann unterscheiden wir einmal zwischen mechanischen Antreibern und dafür sind wir als von Haus aus Mechaniker Fachleute. Mechanische Antreiber können sein, zum Beispiel Bewegungseinschränkungen. Das wird im CFT-Konzept Movement Impairment genannt. Was man natürlich machen könnte, das ist Mobilisation, entweder aktiv oder passiv. Also eigentlich so eine Paradedisziplin von manueller Therapie im Prinzip. Kommt relativ selten vor, muss man eigentlich sagen. Die Gruppe ist nicht sehr groß. In der LWS zum Beispiel ist die verschwindend klein wahrscheinlich. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Leute nicht in ihrem Bewegungsausmaß eingeschränkt sind, aber die Bewegung tut weh. Die Art, wie sie sich bewegen, tut weh. Das nennen wir Kontrollstörung. Also ich immer hat Schmerzen bei Flexion, aber vor allem so im mittleren Bereich. Die Schmerzen sind noch schlimmer, wenn er zurückkommt aus der Flexion. Das ist keine Bewegungseinschränkung, sie hat nur wahrscheinlich etwas ungünstige Art, sich zu bewegen und käme vielleicht mit einem anderen Bewegungsmuster besser klar. Und das müssen wir mit ihm zusammen finden. Das Interessante gerade bei dem Gedanken ist, dass es in meinen Augen dann ein qualitatives Bewegungsproblem ist. Und das wäre super wichtig für uns, das zu erkennen, denn für mein Dafürhalten arbeiten Physios geradezu gerne ausschließlich mit quantitativen Problemen. Ich glaube, wir sind gerade dabei, grundsätzlich strukturelle Dinge sehr zu negieren, weil wir wissen, Bilder haben nicht so eine starke Aussagekraft und so weiter. Das werden sagen, das ist nicht so schlimm und du musst dich einfach nur wieder rehabilitieren. Mach am besten Krafttraining, dass du siehst, wie stark du wieder bist und so weiter. Also, dass wir über eine Quantität kommen. Ist ja auch eine super Sache, aber nicht für jeden geeignet. Wenn jemand wirklich so, ich würde es mal qualitatives Bewegungsproblem hat, dann können wir nicht einfach sagen, okay, machst du weiter, es darf ruhig wehtun, sondern vielleicht können wir ganz einfach zusammen eine Idee entwickeln, wer dieselbe Bewegung macht ohne Schmerzen. Dass er erstmal Kontrolle über seinen Schmerz kriegt. Solche Leute gibt es definitiv. Und ich glaube, gerade im Bereich der unteren Körperhälfte ist die Gruppe auch sehr, sehr groß. Da haben viele Leute Kontrollstörungen. Manche Leute haben das, was im CFT-Konzept Loading genannt wird. Das heißt, sie bewegen sich mit viel zu viel Anspannung, erzeugen dadurch Schmerzen. Das ist auch eine sehr interessante Gruppe. Und dann gibt es natürlich die nicht-mechanischen Antreiber. Man muss sagen, gerade der Peter O'Sullivan sagt, das wollte er, mag die Begriffe nicht, mechanische Antreiber, nicht mechanische Antreiber, aber ich finde es aus didaktischen Gründen nützlich. Natürlich kann man sagen, man muss sagen, diese mechanischen Antreiber basieren meistens auf nicht mechanischen Antreibern, wie Denken vor allem. Oder Emotionen wie Angst. Ne? Und wir haben es ja geschafft, das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem geworden, sehe ich jeden Tag, du wahrscheinlich auch, Leute, die einen Bandscheibenvorfall haben, wie ängstlich die sich bewegen, dass sie ein Loading entwickeln zum Beispiel oder ein Pain Behavior entwickeln und so weiter, weil sie ihrem Rücken nicht mehr trauen. Ja, und das müssen wir, das können wir nicht nur rein mechanisch auffangen. Wir müssen dann die Gedanken ran, aber wir müssen trotzdem beides adressieren. Ja? Aber das sind die Antreiber. Und grob aus didaktischen Gründen könnte man sagen, es gibt mechanische. Ich glaube, das verstehen nur wir Physiotherapeuten, diese Sprache. Und es gibt eben nicht mechanische, das ist vor allem Kognition, vielleicht Emotionen, Lebensstil, soziale Dinge und so weiter. Und ganz wichtig ist, dass wir diese nicht mechanischen Antreiber nicht einfach mal so in die Psycho-Ecke schieben, ne, und sagen, das ist irgendwie psychisch, der hat Stress oder irgend sowas. Sehr, sehr oft ist es Kognition, sehr oft ist es eine zu dramatische Vorstellung von Strukturschaden. Ja, wie weit darf ich mich noch belasten und so weiter.
Und hier ist der Unterschied zu dem, was mit deinem Kängurujäger passiert ist. Bei dem wurde einfach nur der Stempel draufgeknallt, psychosozial.
Aber aufs
Aber
Rad.
der Kontext, dass er vielleicht wegen seiner Rückenschmerzen, ich erfinde jetzt was, dass er vielleicht wegen seiner Rückenschmerzen dachte, er darf sich nicht mehr bewegen und deshalb die ganze Zeit in seinem Sessel gehockt ist. Und das hat das Problem dann angetrieben. Natürlich spielt da eine psychische Komponente eine Rolle, die Angst. Aber das alleine ist es ja nicht. Wenn er die Angst verliert und trotzdem in seinem Sessel hocken bleibt, ist der Treiber unter Umständen gar nicht weg. Und
Absolut.
da können wir ansetzen.
Und der Treiber hat sich so summiert, er war in so einem, würde ich heute sagen, Teufelskreis drin, er ging nicht mehr arbeiten. Sein einziges Schmerzmanagement waren Tabletten. Die Dosis ging immer höher. Er wurde immer passiver. Seine Psyche hat stark gelitten in den Umständen. Er hatte überhaupt keine Bewegung mehr. Also er hat eigentlich alles an Antreibern mittlerweile abgeholt, was Mechanik und auch was Nicht-Mechanik angeht. Also der war wirklich in einem großen Dilemma, muss man sagen.
Ja, das sind die heftigen Geschichten, die wir da so erleben. Also zum Glück konntest du mit deinen beiden Diagnosen, soweit ich das mitbekommen habe, wieder in die Spur finden.
Ja, und da bin ich auch sehr froh und dankbar. So nach 3 Monaten mit dem CRPS war ich wieder aktiv, konnte wieder arbeiten gehen. Zwar erstmal eingeschränkt, aber ich bin es losgeworden. Und statistisch sind es, glaube ich, ungefähr 50% nur, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist nicht viel. Also viele Leute bleiben wirklich massiv eingeschränkt mit massiven Schmerzen. Mir haben viele Ärzte gesagt, bei der Geschichte musst du dir selbst einen Weg suchen. Der ist sehr individuell, das wäre ihre Erfahrung. Wir können ein bisschen helfen, vielleicht mit Medikamenten, aber irgendwie scheint der Weg sehr individuell zu sein, kann ich bestätigen. Ich habe irgendwie Dinge gemacht, so etwas irgendwie auch instinktiv, intuitiv, die mich dann so weitergebracht haben.
Du musst es suchen, aber
Ja, ja, ja.
du konntest es auch selbst in die Hand nehmen und hattest da auch Unterstützung dabei.
Ja,
Darüber
ja.
bin ich sehr froh. Ich bin wirklich froh, dass du heute hier bist, dass du uns so viele Einblicke ge gegeben hast. Man könnte da wahrscheinlich jetzt noch viel, viel tiefer einsteigen. Aber wenn du magst, können wir ja auch irgendwann in der Zukunft uns nochmal treffen und manche Dinge noch genauer beleuchten. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich das Thema hier abschließen. Am Ende haben wir dann noch ein kleines Nocebo der Woche. Das ist hier schon zum Ritual geworden. Bevor wir dazu kommen, würde ich dich allerdings ganz gerne noch so um ein kleines Schlusswort bitten. Wenn wir jetzt die Folge Revue passieren lassen, du hast ein paar Geschichten von dir erzählt, du bist auf das Clinical Reasoning an sich dann eingegangen, besonders auch auf deine Erfahrung, die du selbst als Patient gemacht hast. Wenn du diesen Themenkomplex im Kopf hast, was wäre die wichtigste Botschaft von deiner Seite, die heute hier rüberkommen soll?
Allgemein würde ich uns als Berufsgruppe Folgendes wünschen. Ich glaube, wir machen schon vieles, vieles besser. Vor allem unser theoretisches Wissen ist heute so viel besser als früher, das ist toll. Also ich glaube, die meisten Physios kriegen heute schon in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium sehr gut den biopsychosozialen Kontext vermittelt. Also sie wissen, wie komplex die verschiedenen Gründe sein können, warum jemand muskuloskeletale Schmerzen entwickelt. Das Problem, was ich sehe, ist, es ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll rauszukriegen, was im Einzelfall sind die wirklich entscheidenden Faktoren. Leider sind wir oft noch so dabei, dass wir einfach Daten sammeln und irgendwie alles adressieren. Da würde ich mir wünschen, dass wir da besser werden, und für mich ist das Geheimnis darin, patientenzentrierter zu werden. Und patientenzentrierter heißt vor allem, dass wir noch deutlich besser werden in unserer Gesprächsführung. Kommunikation ist da unglaublich wichtig. Eine wirklich gute Bande zu kriegen mit dem Patienten, dass wir wirklich an die entscheidenden Punkte der Geschichte rankommen. Das erfordert wirklich ziemlich viel, und ich glaube, da muss unsere Ausbildung sich noch ein bisschen anpassen. Das würde ich mir wünschen. Ja, dass Kommunikation eine große Rolle spielt, klinisches Denken eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich glaube, wir haben überhaupt kein Problem, was Techniken angeht oder Managementstrategien. Also weder passive noch aktive Maßnahmen. Das ist unser Repertoire wirklich gut. Wir müssen besser in der Auswahl werden, wer was braucht.
Ein tolles Statement hier am Schluss. Wir haben uns schon deutlich verbessert als Berufsgruppe. Wir haben noch ganz, ganz viel Potenzial im Bereich Gesprächsführung und Kommunikation. Hier mein kleiner Hinweis: Wenn ihr euch da weiterbilden wollt, dann wird es auch von uns wieder Kurse in motivierender Gesprächsführung geben. Allerdings, der im Januar ist voll, da könnt ihr euch nicht mehr anmelden. Ihr kriegt es aber sicher mit. Es kommen nächstes Jahr noch weitere. Also, ich denke, es lohnt sich da auf jeden Fall was zu machen. Ich persönlich nehme hier heute eine ganz wertvolle Frage für den Verlauf mit, nämlich meine Patientinnen und Patienten zu fragen: Was erhoffst du dir von der heutigen Behandlung? Was möchtest du heute mitnehmen? Das werde ich einbauen, und ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Ich glaube, das kann echt noch einen richtigen Schwung reinbringen. Richtig klasse. Ich habe noch ein kleines Nocebo mit dabei. Ein Nocebo der Woche, das uns ein Kollege zugeschickt hat. Ich lese einfach mal vor. Neulich beim Tätowierer: Hast du ab und zu Rückenschmerzen? Deine li linke Schulter ist schon höher als die rechte, wie bei meiner Tochter. Hat der Tätowierer zu ihm gesagt. Er wusste nicht, dass er Physio ist. Aber es ist schon spannend, dass auch Laien hier solche Diagnosen in Anführungszeichen abgeben. Gerade wenn wir jetzt das Thema Schmerztreiber nochmal in den Vordergrund rücken. Im ungünstigsten Fall ist es kein Physio, der das einordnen kann, sondern jemand, der verängstigt wieder rausgeht und danach jeden Tag darauf wartet, dass er jetzt Rückenschmerzen kriegt.
Das stimmt. Und dann wird das vielleicht noch gefüttert durch, was ich, Arztbesuch, Therapeutenbesuch, der sagt, ja, das liegt an der Skoliose zum Beispiel. Und dann ist das nächste Siegel drauf, und das wäre ein ziemlicher Risikofaktor für Chronifizierung oder erstmal Entstehung von Rückenschmerz. Ja. Also gerade was mit Kindern gemacht wird, mit diesem Label Skoliose, das macht mich am traurigsten eigentlich mit überhaupt. Ja. Dass da so eine Therapiebedürftigkeit gezüchtet wird, oder Kindern, die eigentlich kerngesund wird, eingeredet wird, irgendwas stimmt nicht mit ihnen. Sie wollen Fußball spielen, aber sollen irgendwas Rückengerechtes machen und so ein Quatsch und sowas. Ne? Also das kotzt mich richtig an. Also dieser Fokus auf Symmetrie ist wirklich eine Katastrophe.
Ja, allerdings, allerdings.
Eine kleine Geschichte noch zum Abschluss parat. Ich hatte mal einen Patienten, der stöhnte irgendwann im Laufe der Therapie so und sagte: Können Sie sich mal meine Tochter angucken? Manchmal, warum? Was ist denn los? Das klingt so leid. Da, die macht mir so Sorgen. Was ist denn los? Da sagte sie, ist 14, die hatte eine Routineuntersuchung bei ihrem Hausarzt und sollte sich ausziehen. Da sagt der Arzt: Mädchen, du hast hier eine Skoliose. Und sie sagte: Was ist das denn? Ja, deine Wirbelsäule ist total schief. Und bei einer 14-Jährigen total schief ist auch gleichbedeutend mit nicht normal und total hässlich. Und Konsequenz war, ab jetzt, nicht für die nächste Zeit, sondern ab jetzt brauchst du Physiotherapie. So Klammer auf für den Rest deines Lebens so ungefähr. Und dann ist sie zum Physiotherapeuten gegangen, und jetzt war der Bursche auch noch Osteopath. Das ist eine wahre Geschichte. Der hat ihr gesagt, ja, du hast eine Skoliose, und es liegt in deinem Fall daran, die Wirbelsäule legt sich immer um das erkrankte Organ, ist auch scharf, ne? Die Wirbelsäule legt sich um das erkrankte Organ. Das ist in deinem Fall der Magen, der sitzt zu hoch. Und dann sagt sie: Toll, gestern war ich noch gesund. Vorgestern war ich gesund. Seit gestern habe ich eine Skoliose. Heute höre ich, mein Magen ist auch nicht da, wo er hingehört. Alles ist bei mir durcheinander. Ich meine, junges Mädchen in der Pubertät, dann ist man vielleicht schon mal auch anfälliger für solche Nocebos. Und aber jetzt kommt der nächste Hammer. Die Behandlung bestand dann darin, dass er so im Bauchraum rummagelte, um den Magen wieder runterzuholen oder was auch immer. Und das tat ihr richtig weh und sie hat eine Essstörung entwickelt.
Boah.
Also er sagte, sie ist jetzt wirklich ziemlich depressiv wegen dieser Diagnosen, traut sich gar nichts mehr, isst kaum noch, weil sie Bauchschmerzen nach der Therapie kriegt und war eine Woche vorher noch kerngesund. Oder 2 Wochen vorher, ich weiß nicht, wie lange sie da schon auf diesem Weg war, aber es klang wirklich schrecklich.
Boah. Ja. Wir sehen, was wir für eine Verantwortung haben. Also wie sehr das in die Hose gehen kann. Und deshalb hier nochmal das Plädoyer. Hört den Leuten zu und achtet auch darauf, was ihr selber sagt. Also hört auch mal hin, was aus eurem Mund selber kommt. Denn es lohnt sich, das zu reflektieren. Wir alle haben schon Blödsinn erzählt, ganz klar. Und zum Glück ist ganz viel davon nicht in die Hose gegangen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Die meisten Menschen können Dinge einordnen und auch gut ab und können die gut wegstecken. Aber manchmal trifft's am richtigen Tag.
Ich hätte noch einen letzten kleinen Hinweis bei der Gelegenheit, was wir teilweise verbocken. Ich glaube, ich habe vorhin das Loading angesprochen, dass Leute Schmerzen deswegen haben, weil sie bei Haltung, Bewegung zu dolle anspannen. Und ich meine nicht selten, das zu sehen, dass das auf der Grundlage von physiotherapeutischen Erklärungsmodellen entstanden ist, auf der Idee von Instabilität, du brauchst mehr Core Stability und so weiter. Da haben wir teilweise, glaube ich, auch einen sehr erheblichen Beitrag geleistet. Ich früher sicherlich auch, gar keine Frage, aber dass der Zeitgeist damals war. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir da in dem Bereich auch besser werden, realistischer werden.
Realistischer werden. Ja, definitiv.
Ja. Gerade auch in Zeiten, wo
Definitiv.
Krafttraining so en vogue ist. Es ist ja auch nichts gegen Krafttraining zu sagen, aber Leuten einzureden, sie brauchen mehr Kraft, um ihren Schmerz zu besiegen und sowas, das kann manchmal auch sehr nach hinten losgehen.
Auch das ist ein potenzielles Nocebo. So ist es. So ist es. Wow. Wir haben hier, glaube ich, oder ich bin überzeugt davon, dass das ein echtes Brett ist, diese fast Stunde mit dir. Wir könnten wahrscheinlich noch mal einige Stunden weitermachen. Wie gesagt,
Ja.
das gerne in Zukunft noch mal, wenn du magst. Das können wir gerne mal wiederholen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auch mal persönlich wiedersehen.
Wir können das ja mal live machen.
Ja, sehr gern, sehr gern.
Ja.
Also jederzeit fände ich eine klasse Sache, da was auf die Beine zu stellen. Lass uns da mal im Gespräch bleiben und gucken, was wir so machen können. Ansonsten, lieber Klaus, vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Vielen Dank
Danke
für
dir.
deine Stories, für dein Fachwissen, für deine tolle, anschauliche Art, Dinge zu erklären. Ich habe heute ganz viel gelernt und ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern können ebenfalls viel mitnehmen. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Schöne
Danke.
Weihnachten und
Ja,
ja, bis
danke.
die Tage.
Alles Liebe, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Ciao.
Danke, Schwerti. Ciao, mach's gut.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.